Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Passen Sie ein bisschen auf, also liegen noch ab und an ein paar Kabel unten rum und liegen ein paar Kisten rum und da steht noch Material und hier wird noch Parkett gelegt und so weiter und so fort. Also aufpassen, dass Sie nirgends stürzen und Ihnen irgendwas passiert.
Dresden im August. Noch sind es 6 Wochen bis zur feierlichen Eröffnung der originalgetreu wiederhergestellten Paraderäume im Dresdner Residenzschloss. Ulf Nicoll vom sächsischen Staatsbetrieb Immobilien- und Baumanagement steht im großen, noch unfertigen Schlosshof und begrüßt sächsische Polit- und Museumsprominenz zum Baustellenrundgang. 10 Jahre lang wurde an den 4 opulent ausgestatteten Paraderäumen im Westflügel des wiederaufgebauten Dresdner Schlosses akribisch und detailgetreu gearbeitet. Sie sind das Herzstück der Schlossanlage. 70 Jahre nach ihrer Zerstörung sollen die prunkvollen Paraderäume des legendären Sachsenkönigs August des Starken in Kürze wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Auferstanden aus Ruinen, die Paraderäume des Dresdner Schlosses. Das ist unser Thema in diesem Wochenendjournal, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße. Ich bin Alexandra Gerlach und ich möchte Sie jetzt mitnehmen auf eine kleine Exkursion ins Dresdner Residenzschloss.
Vorschlag wäre, wir gehen über den Wendelstein hoch in das zweite Obergeschoss, dann erst einmal in den Raum hier hinter dem Altan. Da ist das künftige Porzellanzimmer, Turmzimmer und dann in die Paradegemächer bis zum Audienzgemach. Ab und an ist eben tatsächlich auch schon die Brillanz zu sehen, die da entsteht.
Der Weg in die Paraderäume führt über den elegant aus hellem Stein gehauenen Wendelstein im Nordturm des Schlosses in den zweiten Stock. Überall herrscht noch geschäftiger Lärm. Gerade sind die Parkettleger dabei, den Fußboden kunstvoll in einem der Vorräume zu verlegen. Insgesamt rund 300 Firmen, vielfach regionale Handwerksbetriebe mit hoher künstlerischer Fertigkeit und fundierten Kenntnissen in der denkmalgerechten Restaurierungsarbeit, haben bei der originalgetreuen Rekonstruktion über die vergangenen 10 Jahre Hand angelegt. Vielfach ging es dabei auch darum, längst verlorene und vergessene Techniken wiederzubeleben und anzuwenden. Nur so konnte der aus Kupferstichen und alten Fotoaufnahmen ersichtliche Urzustand der prunkvollen Räumlichkeiten wieder zum Leben erweckt werden. Ein Riesenaufwand, der allein für die Innenausstattung mehr als 34 Millionen Euro verschlungen hat. Dennoch ist er für Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer mehr als nur ein Prestigeobjekt.
Wir leisten durch solche hochwertigen Denkmalschutzprojekte einen großen Beitrag dazu, dass diese Handwerkskunst, die ja auch vom Aussterben bedroht ist, erhalten bleibt. Darüber freue ich mich sehr. Wir leisten hier einen Beitrag, um die sächsische Geschichte darzustellen. Wir möchten, dass unsere Kinder und Enkel viele Möglichkeiten finden, an diese Geschichte erinnert zu werden, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Ihnen allen ein herzliches Dank.
Dieser Dank gilt auch André Glaucher. Er ist 55 Jahre alt, stammt aus, wie er sagt, Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz, und ist von Beruf Stuckateur. Er ist im buchstäblichen Sinne des Wortes Meister seines Fachs und hat einen eigenen Betrieb mit mehreren Angestellten. Seit Jahren schon arbeitet er im Dresdner Schloss. Mit größter Raffinesse vervollständigte er hier die Reste der einzigen 2 erhaltenen Ofennischen zu neuer Perfektion. An vielen Stellen hat Glaucher aus einem mit einem Spezialleim angerührten Gips täuschend echten Marmor geschaffen, der in seinem Glanz und Erscheinungsbild kaum von echtem Marmor zu unterscheiden ist. Alt und neu lassen sich auch nicht mehr erkennen. Dabei hatte der erfahrene Stuckateur jeweils nur einen Versuch. Korrekturen waren wegen des empfindlichen Materials fast nicht möglich. Das sei eine der anspruchsvollsten Aufgaben, die er je ausgeführt habe, sagt Glaucher stolz.
Ja, es ist natürlich eine überragende Sache. Der Restaurator restauriert ja eigentlich überkommenen Bestand. Und hier setze ich auf einmal eine barocke Gestaltung um, die ich auch noch mit entworfen habe. Und das ist natürlich ein Gefühl, dass man vielleicht auch mal später sagen kann, wenn die Enkel da sind hier, der Opa hat hier mitgewirkt. Also es ist schon ein sehr erhebendes Gefühl.
Wie viele Jahre haben Sie hier mitgearbeitet?
Die Probeachse ist vor 10 Jahren erstellt worden und hat sich ungefähr über einen Zeitraum von 1 Jahr hingezogen. Da wurden alte Fotografien ausgewertet, Zeichnungen angefertigt, Farbkartons entwickelt. Und jetzt arbeiten wir seit 1/2 Jahr, aber eben halt zu 8 an dem Projekt.
Hat man da manchmal auch Bammel, dass da was schiefgehen könnte?
Den hat man. Also man geht schon manchmal ganz schön gespannten Körpers durch, guckt an, ob alles richtig sitzt, ob die Schattenlinien richtig gezogen sind. Und das wird auch noch anhalten bis zum Schluss.
Wenige Meter vom Arbeitsplatz des Stuckateurs entfernt befindet sich in einem Nebengang das Atelier des Riesaer Kürschnermeisters Thomas Margenberg. Auch er hat hier im Schloss eine ganz besondere Aufgabe zu erfüllen. Es ist der Auftrag seines Lebens. Gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin, der Kürschnerin Kerstin Rendler, darf er die Hermelin-Verbrämung, also den Pelzrand einer neu angefertigten Kopie des opulenten Krönungsmantels von August dem Starken, nähen. Am oberen Ende des großen Tisches, auf dem der Mantel ganz glatt ausgebreitet liegt, sitzt Kürschnerin Kerstin Rendler und arbeitet mit weißen Handschuhen und einer Nähnadel am Pelzkragen.
Heute machen wir das Cape fertig. Und wir haben das Fell nach innen geschlagen und müssen das jetzt noch befestigen.
Das Original des Mantels aus dem Krönungsjahr 1697 gibt es noch. Im Bestand der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Das ist eine Seltenheit und macht es möglich, ganz originalgetreu zu arbeiten. Sogar Fehler, wie etwa die ungerade Zahl der Bögen in der Verbrämung, werden kopiert. Flach ausgebreitet misst der tiefblaue, golddurchwirkte und pelzbesetzte Samtmantel stolze 3 Meter in der Länge und gute 2,5 Meter in der Breite. Rundherum ist die Saumkante typisch königlich mit weißen Hermelinfellen und den hellbraunen kleinen Fellschwänzen besetzt.
Das sind 177.
Kommen die aus einer Zucht?
Nee, Hermelin wird nicht gezüchtet, da gibt es genug Wild.
Das
kommt, kommt aus Sibirien. Aus der Taiga.
Ne? Wie schwierig ist denn das zu verarbeiten?
Die Näherei war ein bisschen ein Problem, weil das Material ist so fein, dass wir wirklich erstmal unseren ganzen Maschinenstamm durchgucken mussten, welche Maschine es wirklich schafft, dieses feine Material zu nähen.
Dass es nicht zerstört wird durch die Nadel?
Ja, das hat einfach nicht genäht. Das hat einfach nur Fitz gegeben und das ist so fein. Und wir haben eine Maschine, es ist so von meinem Großvater noch eine, 1960 gebaut, die tat es dann.
Wie viele Stunden Nähleistung stecken hier drin?
Also hier haben wir genäht, jetzt nur um es zusammenzubringen, 6 Tage von früh bis abends durch die Bank weg. Und in der Werkstatt, bei uns, um das Teil vorzufertigen, waren es so 6 Wochen.
Mit wie vielen Personen?
Zu zweit oder zu dritt. Also mein Vater kommt dann wahrscheinlich noch. Also
was für ein Gefühl ist das für Sie, mit so einem kostbaren Stoff zu arbeiten, mit so einem kostbaren Stück überhaupt befasst zu sein?
Ja, das ist eine große Ehre, weil das hat man nur einmal im Leben. Ne? Das Hermelin verarbeitet man sonst nicht. Das ist schon was Besonderes.
Wie haben Sie sich denn darauf vorbereitet?
Ja, man hat geschichtlich schon mal ein bisschen mehr gelesen als sonst. Ne? Also man hat sich schon informiert, wie die ganze Geschichte und wie das alles früher war. Das ist schon, hat man schon gemacht.
Und vom Material her, mussten Sie sich da noch besonders vorbereiten?
Also wir sind ja Kürschner und da kann man ja mit Fell umgehen.
Welche Bedeutung hat das für Ihr Unternehmen, diesen Auftrag zu haben?
Boah, also es ist einfach was richtig Besonderes, weil ich habe jetzt, sagen wir mal, an was mitgearbeitet. Also es ist was Bleibendes, was ja sonst bei uns im Beruf eigentlich ist, es eine Generation, die trägt, maximal 2 oder sowas. Da hat man schon mal, ich sag mal, ein bisschen was hinterlassen für später.
Weil seine Krönung zum König von Polen 1697 unter den polnischen Adligen auch auf Widerstand stieß und August der Starke sich nicht sicher sein konnte, ob sein Kalkül aufgehen und man ihm tatsächlich die polnische Krone aufsetzen würde, traf er Vorkehrungen. Vorsichtshalber reiste er mit eigenem Krönungsornat inklusive Ersatzkrone nach Krakau. Dort trug er den Krönungsmantel nur ein einziges Mal, ganz kurz, auf dem Weg vom Königsschloss zur benachbarten Kathedrale auf dem Wawel. Und dann nie wieder.
Man sieht ja hier an der großen Platte mal die Aufteilung der einzelnen Bauelemente. Zwei Spiegelscheiben fehlen, die im Laufe der Nachkriegsjahre abhanden gekommen sind.
Nachdenklich konzentriert richtet Bert Müller, ein großgewachsener, schlanker Mann mit Pferdeschwanz und gestutztem Vollbart, seinen Blick auf ein rund 60 cm langes und rund 30 cm breites Glasstück. Es ist rot unterlegt und zeigt ein feines Muster aus glänzendem Gold mit feinsten Ziselierungen, geschwungene Schleifen, kunstvoll geschmiedete Pfeile, verzierte Köcher und bauchige Henkelvasen bilden ein pittoreskes Ensemble. Gleich daneben liegt ein Original der Spiegelumrandung von Anno dazumal. Unterschiede sind nicht auszumachen. Es fällt auf, dass die Ornamente der einen Seite sich auf der gegenüberliegenden Seite des Rahmens spiegeln. Sie sind spiegelverkehrt unter Glas gemalt und farblich unterlegt. Um sie ausführen zu können, bedarf es einer außerordentlichen Kunstfertigkeit. Bert Müller, von Haus aus Diplom-Restaurator für Wandmalerei und Architekturfassung, ist einer der wenigen Kunsthandwerker weltweit, die diese komplexe alte Technik beherrschen.
Die Grundvoraussetzung war im Prinzip, dass ich schon im Juwelenzimmer im Dresdner Schloss im grünen Gewölbe mitgearbeitet habe und dort schon meine Grunderfahrungen sammeln konnte. Diese Technologie, die gibt es im Prinzip seit ungefähr dem 16. Jahrhundert, als man Glas in hoher Qualität flach herstellen konnte. Da hat man versucht, eben Kabinettstücke damit zu gestalten. Also eine feine Technik, aber durch die Seltenheit dieser Technik ist es einfach schwierig, das aus dem Stand sozusagen wieder hervorzurufen. Und man tastet sich im Prinzip dabei dadurch ran, dass man auch alte Unterlagen liest, sich die Originalstücke genau anschaut und auch mit chemischen Analysen dem Ganzen auf die Spur kommt. Und das musste ich nochmal modifizieren und habe mich eben in historischen Rezeptbüchern da angelesen und habe eine ganz andere vergoldete Technik dann angewandt. Im Prinzip ist ja diese Vergoldung rückseitig aufgebracht. Man kratzt dann, wie bei einer Grafik, man kratzt sozusagen die Hintergründe raus und die Zeichnung wird richtig reingezeichnet mit einem Holzgriffel oder einem spitzen Werkzeug. Teilweise, wenn es sehr fein wird, mache ich es auch mit einer Stahlnadel. Und dann wird das farbig hinterlegt. In dem Falle, wie wir es hier haben, ist es ein Zinnoberrot. Das ist ein relativ teures und seltenes Pigment in der Zeit, was dann dahinter gestrichen wurde.
Wie lange sitzen Sie denn da so dran? Und wenn Sie so eine, nehmen wir mal hier so ein Stück, wie das hier liegt, wie lange
kann ich Ihnen sagen, das Stück, was fehlt, sind ungefähr 100 bis 150 Stunden.
100 bis 150
Stunden? Naja, ist einen Monat sozusagen. Und ich kann das auch, vielleicht haben die damals bessere Augen gehabt oder auch optische Hilfsmittel. Ich kriege das in der Feinheit nur mit der Lupenbrille hin.
Und jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, gibt es da so eine Art Blaupause, dass Sie das Muster vorher auftragen irgendwie oder müssen Sie das freihändig machen?
Das ist ja eine interessante Frage, weil die Grundvoraussetzung dieser aufgehenden Scheiben, die ich hier rekonstruiere, ist, dass ich das Pendant auf der anderen Seite gespiegelt verwenden kann. Ich habe auch festgestellt, es gibt ja Fotos davon, vom Vorkriegszustand, dass die auch eine Pause gehabt haben müssen, weil spiegelverkehrt auf der anderen Seite alles genauso. Also selbst Details, Schleifendetails, die man hier sieht, die kommen spiegelverkehrt auf der anderen Seite wieder vor. Das war natürlich eine große Erleichterung für mich in dem Falle, weil ich im Prinzip das Gegenüberliegende abgepaust habe, bis auf ein paar Ausnahmen, weil die Motive und die Inschriften sind natürlich vollkommen andere. Grundvoraussetzung war eben das 1:1-Foto. Wonach wir dann festgestellt haben, was für Motive hier drin waren.
Und wie lange sind Sie hier schon am Schloss beschäftigt?
Seit 15 Jahren ungefähr.
Wie ist denn das hier so im Schloss zu arbeiten?
Das ist natürlich eine große Ehre, muss ich sagen. Und mit den Technologien, die hier nachvollzogen werden müssen, ist es natürlich auch ein sehr spannendes Feld. Es ist eine einzigartige Arbeit, die ich auch nicht missen möchte.
Gibt es da Momente, wo man mal Bammel bekommt, dass man das nicht packt?
Also was technologische Fragen betrifft, eher weniger. weil da gibt es immer eine Lösung. Das Problem ist dann, sage ich mal, motivische Dinge wieder nachzuvollziehen, unscharfe Fotos wieder auf eine bestimmte Art und Weise aufzuarbeiten beziehungsweise die Geheimnisse zu entdecken. Es gibt schon ein paar Leute, die sich auch damit beschäftigen, aber nie in dieser Art und Weise. Weil es ist auch so, die Frau Erneck, die Kunstwissenschaftlerin, die hat auch gesagt, das hat sie noch nie in dieser Qualität gesehen und es wird wahrscheinlich auf der Welt kaum was geben, was so eine hohe Qualität hat. Das ist im Prinzip in der Zeit ja auch das Beste gewesen, was es gab. Das ist ja für den Sonnenkönig, also für Ludwig XIV. Hergestellt.
Wenn man so ein Stück vor sich hat, so ein Werkstück, hat man da mal schlaflose Nächte?
Habe ich eigentlich nie. Ich muss, sage ich mal, alle 5 Minuten diese Scheibe dahin transportieren und wieder zurücktransportieren zum Anpassen. Da muss ich mich ein bisschen ausschalten, damit ich nie dran denke, dass ich irgendwo anecke.
Wir alle seien's Brüder, wir alle seien's gleich. Sie waren Schreiner, Maurer, Steinmetz, Schmied und Zimmermann. Bald 1000 Jahre her, dass ihre Wanderschaft begann. Silberschmied, Böttcher, Kupferstecher aus bitterster Not zogen sie in die Fremde und sie suchten Lohn und Brot. Das Dorf so arm, das Land so karg, keiner der Arbeit hat. Vater und Mutter kriegen die vielen Mäuler nicht satt. Sie schulterten ihr Bündel, nahmen ihren Wanderstab und gingen in die Welt dorthin, wo es Arbeit für sie gab.
Gleich, jetzt üben wir es nochmal.
Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Hallo, guten Tag, Simona Block-Schneider.
Guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Tapissier. Ja. Männlich der Tapissier.
Hört sich fast an wie Patissier.
Ja, ja, ist ja auch genau. Und Frau Modestes.
Die massive Eisentür zum Textildepot öffnet sich nur nach spezieller Voranmeldung für die Presse. Für den normalen Besucher ist sie verschlossen. Hoftapezierer steht in geschwungener Schrift auf einem alten Porzellanschild zu lesen. Und tatsächlich, im Atelier dahinter arbeitet eine echte Tapissière. Sie hat gut zu tun, denn die Paraderäume August des Starken wurden wesentlich durch kostbare Textilien aus Goldtresse und Seidensamt geprägt. Ein beachtlicher Teil davon ist selbst über die Kriegswirren und das verheerende Bombardement auf Dresden im Februar 1945 erhalten geblieben und ist heute in seiner Qualität einmalig. Die Textilien werden restauriert und an ursprünglicher Stelle eingesetzt. Für verlorene textile Bestandteile erfolgt die sogenannte fadengenaue Rekonstruktion. Doch zuvor musste diese zunächst mit wissenschaftlicher Recherche gründlich vorbereitet und die Umsetzung passgerecht geplant werden. Hierin hat die Kunsthistorikerin Dr. Sabine Schneider die Herausforderung ihres bisherigen Arbeitslebens gefunden.
Das sind ja alles Metallgewebe, ja, und die sind neu, auch fest, steifer, will auch die Tressen. Währenddem wir die alten, die sind natürlich abgebaut, sind viel besser verarbeitbar.
Da darf man sich auch nicht vernähen, oder?
Die sind auch sehr kostbar, weil das ist ja alles vergoldetes Silber, 24 Karate vergoldet und reines, fast reines Silber, so wie die Originalfäden auch waren. Wir haben ja sehr viele Originalstücke, Fragmente und auch ganze große Teile, wie vom Audienzgemach. Und da gibt es eben für das Audienzgemach noch 80% Originaltextilien. Und das sind also ganz hochwertige Textilien. Die kamen damals aus Paris, aus den Werkstätten von Louis XIV, weil nur die durften mit diesem Gold arbeiten. Also fast 24 Karat vergoldetes Silber. Und das sind Stickereien und Posamenten, die sind in Pilasterform. Das heißt also über die ganze Wand gehende Wandvorlagen in Säulenform. Die sind komplett erhalten, 12 Stück. Das ist einmalig, gibt es nicht nochmal in der Welt, in Paris gar nichts mehr davon. Ja, und die sind natürlich auch noch auf Goldstoff gestickt gewesen. Also so wie August Starken, also auch sein Kleid war ja Goldstickerei auf Gold. Und davon gibt es auch noch ein Kleid, das hat er ja auch zur Hochzeit getragen.
Wo haben denn diese Stücke überlebt, die Jahre?
Also die waren bis 1943 in situ, das heißt im Audienzgemach, weil man schon die Räume so bewahrt hat. Also quasi als Monument für die Zeit August des Starken, also ein textiles Monument in dem Fall tatsächlich. und eigentlich auch kaum verändert hat. Es gab eine große Renovierung mit Restaurierung 1891, das ist die einzige Phase. Da wurde das ganze Thronensemble abgebaut, das ist dann nicht wieder montiert worden, aber die Stücke haben wir auch fast alle jetzt wieder gefunden. Im Prinzip ist dann 1891 alles wieder an die Wände gekommen, in den Raum und hat dann bis 1943 überlebt. Dann sind die Sachen glücklicherweise geborgen worden, weil man sich des Wertes schon bewusst war und sind verteilt worden. Einmal nach Moritzburg und Schloss Ramenau. Und erstaunlicherweise habe ich jetzt herausgefunden, dass die 1946 restauriert wurden. Also Dresden lag in Schutt und Asche. Und dieses Erinnerungsmonument auch an diese Zeit, das ist dann tatsächlich restauriert worden.
Um 70 Jahre danach eine möglichst authentische Wirkung der Paraderäume zu erreichen, kamen längst vergessene oder kaum noch übliche restauratorische und handwerkliche Techniken zum Einsatz. Webarbeiten, Stickereien oder Posamentierarbeiten erfolgten in Zusammenarbeit mit einigen wenigen Manufakturen in Frankreich, Italien, England und Spanien oder Österreich, die dieses Handwerk noch beherrschen und wo altes Wissen noch vorhanden ist. Ein Projekt mit europäischen Dimensionen.
Das ist jetzt ein Samt, der ist gerade erst gekommen. Der ist auch am Anfang, hat er sehr viel Spannung. Und da müssen jetzt erstmal die Webkanten aufgeschnitten werden, damit die Spannung rausgenommen wird. Sie sehen, wie wellig der noch liegt. Das ist ganz normal für so ein Samt.
Aber es ist auch riskant, nicht? Da muss man sehr vorsichtig schneiden.
Ja, das traut sich auch nicht jeder. Das muss man schon auch gelernt haben.
So wie Julia Modest. Die gelernte Raumausstatterin hat sich in Paris zur Tapissière ausbilden lassen und ist nun bewandert im Umgang mit den kostbaren Gold- und Silberdurchwirkten Stoffen der Paradesäle. Die Wände im Eckparadesaal, den zwei Vorzimmern, dem Audienzgemach und dem Paradeschlafzimmer sind mit handgefertigtem Seidensamt aus der königlichen Manufaktur in Madrid verkleidet. Mit Goldstoff aus Florenz, Samt aus Genua sowie Goldbrokat aus einer Leipziger Manufaktur und mit Posamenten, also goldenen Fransen und Tressen, aus Paris. Die Näharbeiten mit mehreren Schichten sowie Goldtressen sind nichts für Anfänger und Ungeübte. Still lächelnd sitzt Julia Modest an diesem Morgen an einem der üppig mit Gold und Grün bestickten dunkelroten samtigen Wandbehänge für das Paradeschlafzimmer und näht.
Für diesen Stich hier kenne ich jetzt wirklich keine deutsche Übersetzung. Man muss erstmal alle Teile zusammensetzen und damit die Nähte richtig fallen, damit es dann einigermaßen glatt an der Wand hängt, muss man dann immer noch so kleine Heften. Überwendlingsstiche machen, heften, ja. Mhm. Die Tresse wird auch von Hand aufgenäht, ja. Das ist eine fast blutige Angelegenheit, kann man sagen.
Ja.
Dadurch, dass dieser Samt ja appliziert ist, also der wurde vorher ein bisschen angeklebt, damit er fixiert wurde, muss ich dann nicht nur durch die Tresse durch, sondern auch durch den Samt, durch den Klebstoff und durch den Brokat.
Das geht ja nur mit drei Fingerhüten sozusagen.
Sozusagen, genau. Richtig verpflasterten Händen. Und
Wo haben Sie das gelernt?
In Frankreich. Also ich habe in Deutschland eine Lehre zur Raumausstatterin gemacht. Und da ich A, Frankreich sehr liebe und B, der Beruf ja unter den französischen Königen geboren wurde, wollte ich schauen, wie man traditionell arbeitet. Und dann habe ich ein Praktikum in Frankreich gemacht, bin in der Firma geblieben und habe mich so dann fortgebildet in der traditionellen Arbeitsweise.
Wie ist das für Sie, wenn Sie jetzt so kostbare Stücke bearbeiten? Ist man da auch manchmal nervös?
Oh ja, auf alle Fälle. Man ist sehr nervös, wenn man was zuschneidet, selbst wenn man nur ausrollt. Also es darf ja hier zum Beispiel überhaupt kein Knick reinkommen. Zu viel abschneiden darf ich auf alle Fälle nicht. Wenn es geht, doch nur mit Handschuhen. Jetzt dadurch, dass ich von hinten arbeite, kann ich ohne Handschuhe arbeiten. Aber wenn ich es vorne anfasse, muss ich auf jeden Fall mit Handschuhen arbeiten, weil sonst der Handschweiß das Material zusetzen würde. Oder beim Samt Fingerabdrücke würde man sehen. Also der Samt ist auch sehr empfindlich.
Und die sind nicht mehr rauszubürsten oder wegzustreichen? Oder?
Unter sehr viel Mühe kann man gewisse Dinge wegbekommen, manche aber nicht.
Haben solche Stücke eine Seele?
Oh ja, also ja. Stoffe an sich haben eine Seele und die noch zweimal, die sind sehr lebendig.
Gibt es für Sie Momente, wo Sie
so einen Respekt vor so einem Werkstück haben, dass Sie sagen, da will ich nicht ran?
Ich meine, ich muss ja auch ran.
Wenn Sie jetzt den Samt da drüben sehen mit den Webkanten, macht der Ihnen Kopfzerbrechen?
Nee, jetzt nicht mehr. Nee. Aber am Anfang haben ja alle, vor allem die Brokate, sehr viel Respekt eingeflößt. Aber man arbeitet ja mit ihnen, man lernt sie kennen. Ich weiß jetzt, wie sie sich besser verarbeiten lassen, was sie mögen, was sie nicht mögen. Und ich gehe drauf ein und jetzt sind wir Freunde.
Das heißt, Sie kommunizieren regelrecht mit dem Stück?
Schon, ja.
Was mögen die denn gar nicht?
Ja, Knicke. Eine zu geringe Luftfeuchtigkeit mögen sie gar nicht.
Man muss ihnen wahrscheinlich auch ordentlich guten Morgen sagen,
oder? Auf alle Fälle. Sie anlächeln und ja.
Was bedeutet es für Sie, hier an diesen Stücken zu arbeiten?
Das ist eine große Freude. Es ist auch eine Herausforderung. Obwohl wir jetzt Freunde geworden sind, muss ich doch versuchen, ab und zu die Stoffe zu domptieren, damit sie doch ein bisschen das macht, was ich will.
Mein Name ist Uta Matauschek. Ich bin ausgebildete Gemälderestauratorin, bin aber über Umwege zur Restaurierung gekommen. Ich habe vorher Gefäßgestaltung studiert in Halle, Giebichenstein, und habe 89 mein Diplom gemacht und bin seither freiberuflich tätig.
Ja, mein Name ist Dietrich Richter. Ich bin auch diplomierter Gemälderestaurator und bin seit Anbeginn der Teambildung 2009 mit im Schloss beschäftigt. Ich bin eigentlich auch fast über Umwege zur Gemälderestaurierung gekommen. Ich habe sehr lange in Potsdam gelebt und habe mich dann ausbilden lassen als einziger damals in dieser Wendezeit 89-90 in der Gemäldewerkstatt. Habe dann erst etwas später studiert, hier in Dresden an der Kunsthochschule.
Künstlerisch sehr anspruchsvoll ist auch die Rekonstruktion der beiden großen Gemälde des französischen Malers Louis de Sylvestre, die an den Decken von Paradeschlafzimmer und Audienzgemach prangen. Aus Fotos und Originalskizzen ist eine Fassung entstanden, die den barocken Originalen möglichst nahe kommt. Die Kunstwerke wurden auf Leinwänden gemalt, deren Maße denen der Originale entsprechen. Vor dem ersten Pinselstrich bis zur Endfertigung über dem Kopf hoch oben auf dem Gerüst waren viele auch technische Vorbereitungen erforderlich, erzählt Restaurator Dietrich Richter.
Beginnend mit den gesamten technischen Aufgaben, die wir zu erledigen hatten, ein ganz großer Aluminiumkonstruktionsrahmen, der wurde hier auf dem Boden liegend gelegt, ausgerichtet. Dann wurden die Leinwände ausgerollt. Die wurden uns netterweise in Kooperation mit den Theaterwerkstätten zusammengenäht in den Originalrapporten, wie sie auch teilweise im Barock vernäht waren, dass diese Richtung Kett Schussfaden genauso lag.
Ja, und auch die Leinwandbreiten, genau. Die sind ja relativ schmal.
Ganz genau, die Webstuhlbreiten sind ganz entscheidend gewesen, ne? Auch für die Gesamtkonstruktion. Wie,
hast du das im Kopf?
Ja, so zwischen 1,20 Meter und 1,40 Meter. Da gibt es verschiedene Rapportstücke.
Man hätte ja annehmen können, genau. Man nimmt jetzt hier eine riesengroße Leinwand, die ja möglicherweise mit den heutigen Webstühlen auch herzustellen ist. Aber nein, man hat sich da orientiert auch an die alten Vorgaben. Das haben die
Theaterwerkstätten der Semperoper gemacht für uns netterweise.
Nach unseren Vorgaben.
Genau. Tatsächlich
also
auch.
Also letzten Endes wird man gezwungen, durch die Gegebenheiten doch auf die alten Dinge zurückzugreifen. Ja.
Im Endeffekt ist ja dieses sogenannte erste Gemälde für das Paradeschlafzimmer, das setzt sich ja zusammen aus diesen zwei Teilen der sogenannten Pariser Leinwand, die Louis de Silvestre mitgebracht hat aus Paris als Bewerbungsstück auch für August den Starken, 1715 vermutlich schon. Und dann gibt es ja die Tatsache, dass dieses große Leinwandstück hier in Dresden noch keinen konkreten Raum zugeordnet werden konnte. Man wusste es nicht. Bringt man das als großes Wandbild vertikal in einer Konstruktion ein oder als Deckenkonstruktion? Und das ist dann erst die Entscheidung gewesen durch die Verlobung. Ja.
Das Bild kam an die Decke. Als August der Starke im Jahr 1719 das Schloss anlässlich der Hochzeit seines Sohnes Friedrich August mit Kaisertochter Maria Josepha von Österreich umbauen und prunkvoll ausstatten ließ. Die Paraderäume nach einer Planung von Daniel Pöppelmann und Raymond Leplat waren keine privaten Räume. Sie dienten allein der offiziellen staatlichen Repräsentation. Dabei steigerte sich der Prunk von Raum zu Raum und fand schließlich im Audienzgemach und dem Paradeschlafzimmer mit dem imposanten Deckengemälde der Aurora seinen dramaturgischen Höhepunkt.
In dem Paradeschlafzimmer ist die Aurora, die im Zentrum des Gemäldes steht, die quasi dem Helios vorausreitet, die Göttin der Morgenröte, und umspielt von Putis und im unteren Teil sind dann ihre Söhne zu sehen, nämlich die drei Winde, plus den vierten Sohn, den Zephyr. Das ist der liebliche Südwestwind, der Geliebte der Flora ist. Und da gibt es dieses Liebespaar, diese Liebespaargruppe, die auch wieder umspielt ist von Putten mit dem Blumenkorb. Wenn Flora spricht, quellen ihr die Blüten aus dem Mund. Und die Aurora auch die Rosenfingerige genannt. Also wir haben hier auch eine Menge.
Also was Romantisches.
Nee, eigentlich nicht. Sondern was Naturgesetzliches.
Also wir haben die aufgehende Sonne und gleichzeitig sehen wir unten den Mond. Mhm. Der Morgen vertreibt die Nacht. Mhm. Das ist natürlich ein wunderbares Thema für ein Paradeschlafzimmer.
Bei ihrer Arbeit im Dresdner Schloss stehen die Gemälderestauratoren stets in der Verantwortung des Künstlers Louis de Silvestre, der vor drei Jahrhunderten diese Gemälde geschaffen hat. Das kann durchaus eine Bürde sein für die Restauratoren, die eigentlich selber Künstler sind.
Das Üben setzt sich eigentlich aus zwei wesentlichen Teilen zusammen. Einmal aus der Einarbeitung in die gesamte Formensprache und Rekonstruktion aller Einzelfiguren, alle Architekturabläufe und Details in der Konstruktion. Das bedeutet, dass wir grundsätzlich erst einmal alle Figuren und alle Konstruktionen der Scheinarchitektur durchgezeichnet haben. Teilweise in Größenordnungen im Maßstab 1:2 oder 1:1 haben das zusammengesetzt als zeichnerische Grundlage, dass wir überhaupt die Formsprache studieren können, verstehen können und zusammensetzen können, weil viele Fotos das eben in der Aussage nicht deutlich abbilden konnten, weil man gesagt hat, okay, Architektur, ach, das ist egal, ist nicht so wichtig. Die tauchte am Rand auf als Randbemerkung. Es wurden alle Figuren einzeln durchfotografiert, was auch so das Wesentliche auch der bildnerischen Situation war. Und das Zweite war dann, sich tatsächlich als Schwerpunkt auf eine Maltechnik zu einigen, die dem Barock komplett entspricht, um ein Zusammenwirken zu gewährleisten. Wir sind 8 Diplom-Restauratoren, die trotzdem ja auch mit der gleichen maltechnischen Ausbildung durch die Kunsthochschule alle eine ähnliche situative Umgangsweise mit historischer Maltechnik haben, aber die musste synchronisiert werden.
Das ist gerade ein ganz unrepräsentatives Geräusch.
Ich mache was weg. Das ist mehrfach geändert worden und wir können es mit Terpentin bis zu einem gewissen Grad immer noch rausnehmen.
Ah, deshalb riecht das so hier.
Ja, deswegen kratzt das auch dann nur. Ja, von der Figur gibt es eigentlich keine verlässliche Überlieferung, mit Ausnahme etwa bis hierhin. Also Kopf und Arm ist noch gut. Und das hier unten ist Mulm. Ja. Und da gibt es halt schon mal so eine Vorarbeit dazu, wo gesagt wurde, ja, so könnte das Bein gewesen sein. Also die Vorlagen für diese Figuren, die so im Dunkelbereich liegen, die sind zum großen Teil sehr schlecht erhalten. Hm.
Mich würde noch mal interessieren, was Ihnen das bedeutet, hier diese Ausstattung mitzugestalten.
Na, unheimlich viel. Man ist richtig verwachsen damit mittlerweile. Dieses alltägliche Machen, man ist so verwoben damit. Ja. Man freut sich, aber man hat natürlich auch ganz schöne Kämpfe auszustehen. Mit sich selber, mit der Materie, mit allem. Also das ist aber wahrscheinlich ein ganz normaler Prozess.
Wie anspruchsvoll ist das für das eigene Können, hier mitzuwirken?
Sehr anspruchsvoll. Es geht ja dann auch nicht um die eigene Handschrift, sondern es geht komplett auf das Einlassen auf eine andere Lesart, auf eine andere Ausführungsart. Wir zeichnen in dieser Form ja nicht wie Louis de Silvestre, sondern wir müssen uns komplett dieser Sprache, dieser Maltechnik, dieser Besonderheit, auch der Koloritumsetzung, der Konstruktion unterordnen. Also im Endeffekt komplett Dienstleister im Geistigen. Ja, und
wenn man sich die ersten Proben anguckt, die wir gemacht haben, das betrifft eigentlich alle Kollegen, und dann die späteren und das, was wir jetzt an der Decke machen, da sieht man wirklich, dass da große Schritte gegangen sind und dass man einfach auch besser wird, absolut, routinierter im Umgang,
genau,
auch bei den Vorlagen Dinge entdeckt, die man erst jetzt sehen kann, die man vorher einfach nicht erkennen konnte. Ich sehe nur, was ich weiß.
Gibt es auch mal schlaflose Nächte für Sie?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Sieht man nicht unsere Augenringe? Kann man im Radio natürlich schlecht sehen, aber das ist tatsächlich
also
so.
Es ist, ja. Also man darf jetzt keinen falschen Strich machen. Vielleicht sollte man einfach mal so eine...
Oder auch die Fotos mal zeigen.
Also das sind alles andere Sachen, aber hier kann man zum Beispiel...
Wir legen mal so ein paar Sachen zusammen.
Überall auf dem Boden unter dem fahrbaren Gerüst im künftigen Paradeschlafgemach und vereinzelt auf Staffeleien finden sich großrahmige Fotos im A3-Format mit Details vom Original aus der Vorkriegszeit. Manches Detail wird in den Aufnahmen nur verschwommen wiedergegeben und bleibt vage. Hier zählt die Fantasie der Restauratoren.
Das Schwierige ist eben nicht das Detail, dass wir nicht wissen, wie diese Figur aussieht, obwohl wir dann natürlich schon einschätzen können, okay, sehr viel übermalt, sehr viel verändert, waren ja auch schon dann 250 Jahre alt und so für diese Zeit waren sie auch gar nicht geschaffen. Es war als große Dekorationsmalerei für ein sehr, sehr großes europäisches Fest, die Hochzeit, gedacht. Und unsere große Aufgabe besteht eigentlich darin, aus diesen einzelnen fragmentarischen Resten, die wir haben, ein Gesamtzusammenhang herzustellen.
Man muss jetzt mal noch dazu sagen, ja, als die Deckengemälde fotografiert wurden, hat man natürlich auf die Figuren fokussiert, würde genau jeder machen.
Denn viele Motive wurden gar nicht fotografiert und sind somit nicht zu kopieren. Hier zählen allein das Wissen um die Zusammenhänge und das Einfühlungsvermögen der Restauratoren.
The painter stood before her work. She looked around everywhere. She saw the pictures and she painted them. She picked the colors from the air, green to green, red to red, yellow to yellow in the light, black to black when the evening comes, blue to blue in the night.
Neben Frau Ackermann und Herrn Sündram auch unseren neuen Direktor des Kunstgewerbemuseums Bayern. Und der hat natürlich jetzt die Aufgabe, sein gesamtes Kunstgewerbemuseum auszuräumen und es hierher zu bringen.
Die Regierung des Freistaates Sachsen hat 1997 entschieden, das Dresdner Schloss als Monument sächsischer Geschichte und Kultur wieder aufzubauen und den staatlichen Kunstsammlungen zu übergeben. Inzwischen sind mehrere namhafte Museen mit ihren weltbekannten Sammlungen im Dresdner Schloss heimisch. Im Zweiten Weltkrieg wurden zahlreiche Kunstschätze aus dem Schloss ausgelagert. Sie haben den Feuersturm auf Dresden überlebt und werden nun wieder in das Herzstück des Schlosses zurückkehren, an ihren Heimatort. Museumsdirektor Thomas Geisler.
Und man muss natürlich sagen, also das Gesamtkunstwerk ist ja erst vollendet, wenn auch die Möblierung da ist. Die Möblierung ist ein ganz wichtiger Bestandteil auch zur Rekonstruktion. Also neben den schriftlichen, bildlichen Dokumenten, die es eben gibt, sind die Objekte so etwas wie nicht nur die Zeitzeugen, sondern liefern in vielen Fällen auch die DNA, materielle, technologische Details. Wir haben es ja gerade gesehen, wie diese Dinge auch eigentlich auch wieder erlernt werden müssen und rekonstruiert werden müssen. Und so prächtig wie die Räume natürlich auch sind, so ist die Möblierung. Hier in dem Raum zum Beispiel vergoldete Silbermöbel oder eben auch sogenannte Bullmöbel. Das, was damals auch am französischen Hof ganz einfach Rang und Namen hatte und auch für August den Starken die Moden der Zeit anbelangt, ja ausschlaggebend war.
Wie fühlt sich das an, dass Sie jetzt hier diese Räume mitmöblieren dürfen?
Naja, prächtig. Und es ist immer schön zu sehen, wenn die Objekte auch an ihren originalen Schauplatz zurückkehren und hier eine Einheit mit dem Raum bilden. Sie war natürlich in den letzten Jahrzehnten in guter Obacht, aber hier macht es natürlich am meisten Sinn, wo es die komplette Raumwirkung auch erzeugt.
Das klingt jetzt unglaublich technisch und vernünftig. Was fühlen Sie denn dabei?
Ja, Freude. Also ich glaube, dass der Besucher, die Besucherin hier dieses Gesamterlebnis einfach schätzen wird.
Darf ich es ergänzen? Hier kommt endlich zusammen, was zusammengehört. Nämlich einerseits wirklich die Residenzräume. Dresdner Residenz wäre keine Residenz ohne eben diesen Audienzgemach. Der Anspruch August des Starken, auch hier König zu sein, obwohl er hier Kurfürst war. Wir werden aber den Kurfürstenhut hier haben. Wir werden aber auch seine Krönungsinsignien hier haben. Nicht nur Sachsen, sondern ganz Mitteleuropa wird sich hier verbinden. Wir haben also auch die Krönungsfahnen von Polen und von Litauen, das Kronschwert, also die ganze Majestät taucht hier wieder auf. Und das ist, glaube ich, das, was sehr stark ist in anderen Räumen, die ebenfalls nicht zu den rekonstruierten Räumen gehören, sondern zu denen, wo wir auch unsere DNA, die wir uns erhalten haben aus dem 18. Jahrhundert, dann zusammenbringen, sind andere 7 Gewänder von August dem Starken, die er als 27-Jähriger, aber auch als 63-Jähriger getragen hat. Also wirklich das ganze Leben in den Gewändern erscheint, aber auch eben ganz Europa sich verbindend mit den Geschenken Zar Peters des Großen und eben auch von Ludwig XIV. Also im Grunde ist das hier eine große europäische Versammlung.
August der Starke baute sein Dresdner Schloss zu einem Machtzentrum in Europa aus und wollte damit auch anno 1719 die Ansprüche Kursachsens auf die Kaiserkrone sichtbar machen. Europas beste Kunsthandwerker waren gerade gut genug, um die opulenten Paradegemächer auszustatten. Und heute? Was bedeutet die Rückkehr der Paraderäume mit all ihrer Opulenz und Pracht für Dresden? Kunsthistorikerin Sabine Schneider schwärmt.
Ja, das ist schon der Höhepunkt und ich glaube auch noch höher kann man gar nicht sich mit Textilien einer solchen Qualität und Kunstfertigkeit beschäftigen. Für die Geschichte der Innenraumkunst in Europa ist das schon wieder ein Höhepunkt. Was man in Versailles eben nicht mehr findet aus der Zeit von Louis XIV, kann man dann hier erleben.
In gut einer Stunde werden die in alter Pracht rekonstruierten Paraderäume des Dresdner Residenzschlosses mit einem Festakt wieder eröffnet. Eine weitere Kriegswunde wird geschlossen, ein Denkmal sächsischer Geschichte und ein weiterer Anziehungspunkt für Touristen geschaffen. Dresden ist erneut eine Reise wert. In diesem Sinne und im Namen des gesamten Teams aus Redaktion und Technik danke ich Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, natürlich mit dem Deutschlandfunk, denn hier folgt jetzt gleich Klassik, Pop etc. Am Mikrofon der Schriftsteller Frank Schätzing.